Ich bin die Kathi von Emmy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. In der heutigen Folge erzählt die Anne ihre Geschichte. Anne hat jahrelang selber an Bulimie gelitten und dokumentiert jetzt schon seit über 3,5 Jahren auf Instagram ihren persönlichen Weg, um andere Frauen zu unterstützen und Mut zu machen, sich selbst aus der Bulimie oder einer Essstörung zu befreien. Und ja, wenn du sie noch nicht kennst, sie heißt auf Instagram Annie's Brain. Und wir haben über ganz, ganz viele verschiedene Themen gesprochen, also natürlich über ihren Weg, also von der Kindheit an bis heute, wie sich das so entwickelt hat bei ihr mit dem Thema Essen, Selbstliebe, dann der Essstörung und natürlich, wie sie sich selbst befreit hat aus der Essstörung. Dann haben wir aber noch über andere Themen gesprochen, nämlich was hat es mit den Diagnosen auf sich, wo sehen wir da Problematiken, über das intuitive Essen natürlich, das Thema Zunahme, wie kann man damit am besten umgehen und über den Umgang auch mit der Vergangenheit, auch ob es überhaupt möglich ist, auf Lebensmittel zu verzichten, während man noch in der Essstörung gefangen ist und welche Pläne Anne so in Zukunft hat. Ich bin mir sicher, dass da ganz viel Inspiration für dich und deinen persönlichen Weg dabei ist. Es ist wieder mal eine ziemlich lange Folge, also mach's dir gemütlich oder geh spazieren, wie auch immer. Genieß es und ja, viel Spaß mit der Folge. Hallo, liebe Anne. Es ist so schön, dich heute hier bei mir im Podcast zu haben. Ich freue mich gerade total.
Dankeschön. Ich freue mich auch echt, dass ich hier bin.
Ja, viele kennen dich ja auch vielleicht schon unter dem Namen Annie's Brain von Instagram. Da bist du ja auch sehr aktiv, schon ziemlich lange. Wie lange bist du da jetzt schon aktiv?
Oh Gott, ich glaube, ich habe letztens gesehen, wann habe ich aktiv angefangen? Ich glaube 2016 oder 15, also 3,5 Jahre sind das auf jeden Fall schon, wo ich da aktiv was mache.
Ja, cool. Und immer noch bist du hoch motiviert, wie man sieht.
Ja, es macht doch einfach Spaß. Ja.
Und ich erzähle mal, ich kenne dich ja nicht von Instagram. Ich erzähle mal kurz, ich kenne dich von dem Podcast von der Juliane, dem Hungry Hearts Podcast. Du als Hörerin kennst den wahrscheinlich. Wenn nicht, den Link packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Das ist ein richtig, richtig toller Podcast. Also schau da mal vorbei. Die macht ganz tolle Sachen. Ja, und da warst du im Interview vor ein paar Wochen. Wie lange ist es jetzt her ungefähr?
Da war ich gerade in Dänemark und das war... Wie lange ist das her, Mensch? Da fragst du mich was. Okay. Ach, es ist auf... Ich glaube, es ist um die 6 Wochen her.
Okay. Circa. Und ich kann allen sagen, die das Interview noch nicht gehört haben, die sollten sich das auch nach diesem unbedingt anhören, weil ich fand es so toll. Ich fand es so toll und inspirierend. Danach habe ich gleich der Juliane geschrieben, das weißt du, glaube ich, gar nicht, Anne.
Nee.
Und dann haben wir irgendwie geschrieben, habe ich dir auch nochmal gesagt, wie toll ich das fand.
Und ja, das weiß ich noch tatsächlich. Und das war total schön. Also die Nachricht hat mich total berührt und halt auch echt gefreut, ne?
Oh,
also,
ja. Aber das kam so von Herzen, weil dieses Interview war echt, ich habe das so, ich war da im Park und habe mir das angehört und es war wirklich, ich als Hörerin habe mich so in deine Situation versetzen können.
Oh.
Und
ja, danke.
Gleichzeitig hast du aber so reflektiert und so mir selber wieder Impulse für meine Geschichte gegeben, dass ich mir gedacht habe, hey, da muss noch mehr in die Podcast-Welt raus mit dir. Und habe mir gedacht, okay, die lade ich ein. Da gibt es noch ganz viele Themen, die wir auf jeden Fall besprechen müssen. Ja,
ja mega gerne. Ich bin gerade total gerührt. Das ist eine sehr schöne Begrüßung gerade.
Es ist absolut gemeint, wirklich.
Ja, das merkt man halt und das ist gerade so schön.
Oh. Ja, also wirklich, ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele Hörerinnen heute nochmal erreichen können, indem du einfach deine Erfahrungen, dein Wissen, dein Input irgendwie rausgeben kannst.
Sehr gerne.
Ja, dann fangen wir einfach mal an. Die schwierigste Frage zuerst, wer bist du und was machst du?
Das Fiese ist daran, ich habe damals gesagt, wo ich bei Juliane im Podcast war, oh, auf diese Frage bereite ich mich vor, weil das hat mich so überrumpelt, sich selber kurz vorstellen, das ist so schwer und jetzt sitze ich hier wieder.
Sag, was als erstes kommt.
Ja, genau, so mache ich es jetzt einfach, genau. Ich bin Anne, ich bin 23 Jahre, angehende Erzieherin, bin nächstes Jahr fertig mit meiner Ausbildung. Genau, ich bin ein sehr chaotischer Mensch, ich bin ein sehr verpeilter Mensch und ja, komme trotzdem ohne Struktur halbwegs gut durchs Leben. ja, so wie man das halt macht, jeder für sich einfach findet seine eigenen Strategien, denke ich. Ich habe lange eine Essstörung gehabt, ich habe früher Binge-Eating gehabt, ich bin in eine Anorexie abgerutscht und hatte letztendlich ganz, ganz lange mit Bulimie zu kämpfen. Habe dann einfach für mich meinen eigenen Weg so ein bisschen da rausgefunden, beziehungsweise ja, habe einfach mich selbst angefangen zu finden. Das war, glaube ich, das Hauptproblem, dass ich selbst irgendwann mal an einem Punkt war in meinem Leben, wo ich mich selbst komplett verloren hatte. Und ja, ich hoffe einfach dadurch, dass ich meine Geschichte teile, dass ich ein paar Leuten helfen kann, weil ich damals für mich gemerkt habe, sich allein fühlen, das ist das Schlimmste. Also das war für mich immer das Schlimmste. Und ein Mensch, der Welt, der sich alleine unverstanden fühlen. Und ja, das war dann auch der Grund, warum ich mit Instagram angefangen habe. Ja, und habe so tolle Leute wie dich oder Juliane jetzt halt auch kennengelernt und bin einfach total froh, dass ich über euch nochmal ein Medium bekomme oder die Chance bekomme, was zu teilen, was nach außen zu tragen. Und ja.
Ja, und das ist so ein toller Weg. Also wir hatten es gerade vorhin schon, dass es einfach so wichtig ist, dass jede mit ihrer Geschichte, die, wenn sie sich an dem Punkt fühlt, dass sie meint, okay, ich kann das jetzt machen, rausgeht, um andere mit ins Boot zu holen, um zu zeigen, hey, du bist vielleicht jetzt noch nicht ganz da, wo ich jetzt bin, aber ja, ich habe dasselbe durchgemacht wie du oder ich kann dich verstehen, du bist nicht allein, du bist nicht falsch.
Ja.
Und dadurch, ja, dass wir uns zusammentun, einfach irgendwo was bewegen können. Das ist so, so schön, dass du das machst und dass wir uns da zusammentun können.
Ja, das freut mich auch und vielen Dank auf jeden Fall. Da bin ich komplett deiner Meinung.
Ja, dann erzähl doch mal los, wenn du schon die Überleitung gemacht hast. Ja. Wo geht denn dann deine Geschichte so los?
Wo die losging tatsächlich, ich glaube, das war echt im Kindesalter schon so mit 6. Also ich war kein dickes Kind, ich hatte aber da schon immer ein ganz bisschen mehr Bauch als andere Kinder und ich habe den immer eingezogen im Schwimmbad. Also es war mir einfach total unangenehm und habe mich da schon immer sehr verglichen und habe mich eigentlich, ja, seit ich denken kann, habe ich mich tatsächlich zu dick gefühlt, ne? Und sind dann halt irgendwann, bin ich mit meiner Familie von Hamburg aufs Dorf gezogen und nichts gegen Dörfer, wurden bestimmt auch sehr nette Leute zum Teil, will ich hier gar nicht alles über einen Kamm scheren, aber das war schon einfach doof da, kann man gar nicht anders sagen. Das waren verschiedene Familien und alle haben irgendwie sehr viel auf sich gehalten und ihre Kinder waren sowieso die Besten und Tollsten und unsere Familie war halt einfach ein bisschen lockerer, auch ein bisschen alternativer eingestellt und kam da einfach im Gesamtbild nicht so gut bei weg wie die anderen und da hat dann der Vergleich, die Eltern haben ihre Kinder miteinander verglichen und da war ich dann auch irgendwie, weil ich immer ein bisschen lauter war und ein bisschen frecher und halt auch chaotisch, aber dazu muss man sagen, wie bösartig oder gemein, was hatte ich noch nie im Blut. Also, ja, bin ich auch ein bisschen stolz auf mich. ich habe immer halt irgendwie bei meinem Handeln darauf Acht gegeben, dass ich Menschen nicht verletze. Das war eigentlich immer wirklich ein Anliegen von mir. Nur irgendwie wurde ich als was komplett anderes wahrgenommen und dargestellt, ne? Und ja, dieser ganze Vergleich hat irgendwie auch dazu geführt, dass ich dachte, gut, da passe ich nicht rein, irgendwas stimmt mit mir nicht. Dazu kamen halt auch Probleme, die ich zu Hause hatte, also im Elternhaus. Ja, gab es auch viele Sachen, die mich sehr belastet haben und immer mehr entstand in mir das Gefühl, dass ich dachte, ich bin das Problem, ich bin falsch. Es hat dann angefangen, dass ich in der Schule vor Leuten nicht mehr essen konnte, weil ich immer das Gefühl hatte, oh Gott, jetzt ist die Dicke und alle gucken sie dabei an.
Und das ist dann, was, darf ich da ganz kurz einhaken, das ja, ist was, das ist ein Thema, das ja, habe ich schon so oft versucht mit anderen zu teilen und ich finde ja, es so schön, dass du das jetzt auch sagst, weil das ist manchmal, also jetzt kann ich in der Öffentlichkeit essen, aber das war bei mir ja, auch so lang ein Punkt, dass ich immer ja, gedacht habe, ich habe es nicht verdient ja, zu essen und es soll niemand sehen, dass ich esse.
Ja. Genau, weil ich halt auch immer dachte, jetzt denken alle, die Dicke soll doch nicht essen, die ist ja eh schon so übergewichtig oder so. Und auch wenn es gar nicht so krass war, aber man selber hat sich da einfach so unter Druck gesetzt und ich hatte halt wirklich immer Hunger, natürlich. Und dann hat das halt dazu geführt, dass wenn ich dann zu Hause war, ich wirklich viel gegessen habe, ne? Auch schnell. Ich würde es jetzt noch nicht komplett Fressanfall nennen, aber es war schon eine große Menge, die man da reingeschaufelt hat. Aber halt auch dann nur, wenn keiner wieder geguckt hat. Und in der Schule habe ich dann wieder überhaupt nichts gegessen. Ja, und das war dann halt auch so, das ist ja auch schon ein komplett essgestörtes Verhalten. So, dafür gibt es halt vielleicht noch keinen diagnostizierten Begriff, aber da hat es dann halt schon angefangen. Und dann irgendwann, es ging mir immer schlechter und ich dachte einfach, gut, es liegt daran, dass ich nicht hübsch genug bin, nicht schlau genug bin, nicht witzig genug bin und vor allem halt absolut nicht dünn genug bin. Und irgendwann war dieser Entschluss in mir so extrem gefestigt, dass ich einfach gesagt habe, gut, jetzt Schluss, jetzt nehme ich ab. Und ja, Punkt. Und da ist irgendwie ein ganz grober Schalter in mir umgesetzt worden, weil ich das so fest in mir verankert hatte, beziehungsweise das war irgendwie das Einzige, worüber ich noch nachdenken konnte. Ich glaube, ich habe da auch viel verdrängt mit, ne, von Sachen, die halt wirklich gerade schwierig waren und die mir wirklich wehgetan haben. Und habe dann wirklich sehr schnell sehr viel abgenommen, konnte auch nicht mehr essen, habe natürlich eine panische Angst vorm Essen entwickelt, habe mich schlecht gefühlt nach dem Essen. Ja, und ging dann halt an Punkt, auch ziemlich schnell. Ich wusste, das ist gerade nicht gesund, was ich gemacht habe. Und mir war da auch klar, okay, aber ich kann jetzt nicht wieder normal anfangen zu essen, weil dann werde ich dick. So, wo man aber auch gleich sagen muss, was ist normales Essen und was ist nicht normales Essen. Ich finde das immer so doof, weil ich habe mich davor ja auch nicht gesund ernährt oder habe ein normales Essverhalten gehabt. Klar, wenn du in diese Verhaltensform wieder kommst, dann nimmst du vielleicht auch wieder zu. Aber ein intuitives, gesundes Essverhalten ist was total Tolles. Das weiß ich heute und da muss keine Angst vor haben. Das ist einfach ein total schönes Gefühl, sich auf sein eigenes Gefühl verlassen zu können. Und der Körper weiß wirklich, was er braucht. Aber das war ein langer Weg dahin. So, und ja, auf die Phase folgte dann irgendwann die Bulimie, beziehungsweise die Bulimie hat sich daraus entwickelt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es kam. Ich war irgendwann bei meiner Oma, glaube ich, und Omas machen sich viel Sorgen und Oma wollte unbedingt, dass Enkelkind jetzt was isst. Und ich habe dann auch da was gegessen und dachte, boah, das muss ich wieder loswerden. Habe es dann gemacht und für mich war es damals ein total positives Erlebnis. Natürlich, oh, das hat so gut funktioniert. Und ja, was halt am Anfang angefangen hat mit, ich stecke mir mal einen Finger in den Hals, weil es ist ein bisschen zu viel, wurden dann halt zu gezielten Fressanfällen. Ja, für die man auch eingekauft hat und
Ich sage, ich Win-Win, muss man ja
ja.
sagen. Also so hart sich das anhört, aber ich habe
Ja.
es auch so empfunden, du Win-Win. Du kannst essen und kannst aber
Ja.
gleichzeitig nicht zunehmen oder sogar abnehmen, weil, hey, was Besseres gibt es ja eigentlich nicht im Diäthimmel sozusagen.
Ja, das und was dann halt bei mir noch so dazu kam, mir ging es wirklich scheiße. Und in dem Moment, wo ich gegessen habe, war mir alles egal. Und in dem Moment, wo ich gekotzt habe, auch, ich hatte eine Aufgabe. So, ne? Ich hatte eine Aufgabe, morgens loszugehen. Ich hatte die Aufgabe einzukaufen. Ich hatte die Aufgabe, alles abzudunkeln, alles aufzuessen, alles rauszukotzen. Das ist dann Win-Win plus Win quasi, weil du hast dieses Ding, du nimmst nicht zu davon, du kannst dein Gewicht halten oder sogar abnehmen, wie du schon sagtest. Und zusätzlich habe ich dann halt noch gedacht, gut, und in dem Moment muss ich nichts fühlen. Ne? In dem Moment bin ich nicht traurig. So, das ist dann auch einfach eher ein Verdrängungsmechanismus, der noch mit reingespielt hat. Und das sind dann alles drei zusammen, ja, verändert dich das extrem und macht dich natürlich krank und abhängig und dann irgendwann bist du wirklich in der Sucht drin. Ja.
Puh, und wie ging es dann weiter?
Wie ging es weiter? Ich weiß, ich glaube, als es angefangen hat, da habe ich das noch, da habe ich sogar noch zu Hause gewohnt und habe das halt natürlich versucht zu verheimlichen. Ich habe mir immer einen Eimer mit aufs Zimmer genommen und habe ihn dann morgens ausgekippt, weil ich dachte auch, das merkt keiner. Natürlich hat jemand gemerkt und das ist halt aufgefallen. Irgendwann, ich glaube, mein Vater hatte mich sogar angesprochen und hatte. Das weiß ich noch, das war für mich, ich habe mich so geschämt, das war für mich ein ganz schlimmer Moment. Er ist total lieb auf mich zugekommen, aber meinte, Anne, es sind in letzter Zeit Lebensmittel hier verschwunden im Haushalt, so, das kann ich finanziell nicht wuppen. Also das kann ich so nicht bezahlen, da muss ich was ändern. Und das war für mich so ein erbärmlicher Moment, ne? Also ich habe mich wirklich geschämt im Grund und Boden, das war ganz schlimm für mich. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch meine erste Ausbildung abgebrochen. Ich habe damals angefangen, Ergotherapeutin zu lernen. Und Ja, war im Kopf auch überhaupt nicht bereit dafür. Und dann war halt klar, gut, jeder erwartet jetzt von mir, ich verändere was. Also ja, nicht so, als ob ich was verändere. Ich war im Kopf überhaupt nicht bereit dafür. Ich dachte, das, was ich mache, das wird mich irgendwann glücklich machen. Irgendwann werde ich davon, keine Ahnung, werde ich das Leben führen, das ich immer führen wollte, aber nicht führen kann, weil ich anscheinend zu dick bin. Dann bin ich in eine Akutpsychiatrie gekommen und habe da schon die Bulimie überhaupt nicht therapiert. Und darum ging es mir auch nicht. Mir war irgendwie klar, ich muss diese Krankheit behalten. Ich hatte eher Angst, sie zu verlieren. Ich bin halt einfach nur ins Krankenhaus gegangen, damit dieser Druck von außen aufhört und ich ja sagen kann, ja, ich tue ja was, ne? Ja.
Aber das ist ja, war das bei dir dann auch so? Das ist ja irgendwo, wie du schon sagst, das war eine Beschäftigung, aber es war ja auch irgendwo das Ziel des aktuellen Lebens. Also bei mir war das so,
Ja.
das war mein Lebensinhalt. Und
Ja. Komplett.
in dem Moment kann man ja nicht sagen, ach, dann lasse ich jetzt mal meinen Lebensinhalt einfach
Ja.
hinter mir und mach weiter, weil in dem Moment ist es ja so, ja, aber dann kann ich ja auch aufhören mit Leben, so ungefähr.
Ja. Aber es ist gerade voll schön, dass du es nochmal gesagt hast, weil der Gedanke kam mir so noch nie. Aber du hast ja recht, es ist in dem Moment ja echt der Lebensinhalt, ne? Und das kannst du nicht weggeben, so. Also für mich ging das einfach nicht. Das war keine Option. Ja, schön formuliert. Also, hat sich nochmal echt schön angehört, wie du das gerade ausgesprochen hast. Ja, ich überlege gerade. Das erste Mal in der Klinik kam ich dann, was heißt raus? Ich bin danach mit einer Bekannten zusammengezogen, die auch ziemlich krank war, sage ich jetzt einfach mal. Ging mir auch nicht gut und war auch im Nachhinein eine absolut doofe Entscheidung. Aber keine Ahnung, ich hatte halt das Gefühl, gut, zu Hause will mich keiner mehr. Da brauche ich nicht wieder ankommen. Oder es war mir auch zu unangenehm, da wieder anzukommen. Ich wollte irgendwie selbstständig sein, war es aber eigentlich noch gar nicht und hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe dann da angefangen, bei Subway zu arbeiten, weil ich halt auch einfach Geld brauchte. Und habe da irgendwie echt schöne Erfahrungen gemacht, weil ich einfach auf einmal das Gefühl hatte, okay, ich kann das. Also ich kann schon einen Job machen, ich komme da ganz gut bei weg und ich kann Geld verdienen und ich kann schon selbstständig sein. Und da habe ich schon angefangen, so ein bisschen, ja, ein bisschen Selbstwert auch aus einer Sache zu bringen, die ich voll richtig jetzt nichts mit Essstörung zu tun hat. Trotzdem war halt Bulimie immer mein Ding und ich hatte immer noch nicht vor, das irgendwann aufzugeben und konnte mir das auch nicht vorstellen.
Aber gut, dann hattest du ja schon einen Schritt eigentlich in die richtige Richtung getan. Selbst wenn
Ja.
das Zusammenziehen jetzt nicht optimal war, aber es hat dir ja gezeigt, dass du durch das, dass du dann finanziell darauf angewiesen warst zu arbeiten, dass das schon mal, war das schon mal der erste Wink, hier geht's lang, so ungefähr.
Ja, rückblickend auf jeden Fall, ne? Damals hatte ich halt das Gefühl, ich stehe einfach mit dem Rücken zur Wand und muss handeln. So, da war halt nichts mit Reflektiertheit. Ich habe halt einfach reagiert auf das, was passiert ist. Ging dann halt natürlich weiter, dass ich halt irgendwann auch gemerkt habe, gut, ich will eigentlich echt noch was aus meinem Leben machen. Und ich habe damals, also ich war in der Schule unterirdisch schlecht. Das hat mich nie interessiert und ich war halt auch, ich war so ein kleiner Rebell einfach und ich habe mich irgendwie gegen alles verweigert, so ein bisschen. Ja, und dann kam halt so diese Momente, wo ich so dachte, ey, warum hast du dich denn damals nicht einfach mal hingesetzt und hast mal deine Aufgaben gemacht? Warum hast du dich nicht ein bisschen bemüht für ein halbwegs gutes Zeugnis? Ja, ich bin jetzt nicht in Selbstmitleid zerflossen, aber ich war irgendwie traurig, dass ich diese Einsicht zu spät hatte und habe mich in dem Moment auch ja vielleicht ein bisschen zurückentwickelt gefühlt, weil ich so dachte, die anderen, denen war das irgendwie klar in der Schule. Und das war ihnen nicht klar. Sie haben halt einfach gemacht, was sie wollten. Und ich dachte, kacke, ich habe es verpasst. Also ich dachte, ich habe die Chance verpasst, noch was aus meinem Leben zu machen, weil ja, alle haben irgendwie schon mit 16 ihre Ausbildung und du bist dann 18 oder 19 und kommst nicht voran. So wie man denkt halt kleinschrittig so ein bisschen, ne?
Siehst du das heute immer noch so, dass du es anders machen hättest sollen?
Nee, überhaupt nicht. Also da, wo ich jetzt bin, wäre ich nicht, wenn ich genau diesen Weg nicht gegangen wäre. Heute, klar, manche Sachen, da hätte ich es mir heute leichter gemacht, aber ich habe es so gebraucht. Und wo andere Leute sagen, verschwendete Lebenszeit, würde ich sagen, nein, da habe ich halt einfach wirklich gelebt und Erfahrung gesammelt. Also da es mir zum Glück so heute geht, bin ich eigentlich froh, dass ich angefangen habe, Dinge zu hinterfragen und auch wirklich kritisch zu denken, weil ja, ich das einfach auch wichtig finde, nicht immer alles einfach anzunehmen, ne? Und das Schulsystem ist nicht geil, so wie es ist. Das ist auch okay, dass man da einfach ein bisschen dagegen rebelliert. Klar, ein paar Dinge würde ich aus heutiger Sicht anders machen, aber an dem Punkt, wo ich heute bin, bin ich einfach zufrieden mit mir und bin daher auch einfach, ja, ich bin dankbar um das, was ich lernen durfte auf diesem Weg.
Kannst du heute sagen, das ist für dich, war das auch ein Geschenk oder viele sagen ja, es ist ein Geschenk, dass du diese Essstörung bekommen hast? Oder wie siehst du das?
Als Geschenk würde ich es ja und nein. Mhm. Das Problem ist, ich glaube, hätte ich die Essstörung so extrem nicht bekommen, was wäre dann passiert? Also es wäre in einem anderen Maße noch schlimmer ausgeufert. Und es war an und für sich kein Geschenk, aber es ist eine Sache trotzdem, an der ich extrem gewachsen bin. Weil irgendwann ist der Punkt, da musst du herausfinden, wer bist du eigentlich, was willst du eigentlich vom Leben, was ist da mit mir los? Und anders hätte ich nicht angefangen zu reflektieren. Also Geschenk, das macht es mir zu positiv. Also mit einem Geschenk verbinde ich eine rein positive Sache jetzt, wenn ich es einfach höre. Und als das würde ich nicht bezeichnen, aber es war einfach eine Konsequenz auf mein Verhalten, was mich dazu gebracht hat, mich selbst zu hinterfragen und zu überdenken und mich letztendlich auch zum selbstbewussten Menschen überhaupt erst gemacht hat. Und dafür bin ich dann wiederum schon dankbar, auf jeden Fall.
Ja, und ich finde das bei dir echt heftig, weil du bist ja erst 23. Das muss man ja auch mal sehen.
Danke, dass du erst sagst. Ich habe das Gefühl, ich bin total alt.
Ja. Also ich bin 30.
Du siehst doch sehr jung aus.
Danke. Also das sollte ich ja eigentlich nicht danke dafür sagen. Aber deswegen, ich finde es echt heftig, weil wenn ich denke, wo ich mit 23 war, da war bei mir nichts mit reflektieren und mein Leben in die Hand nehmen und so. Ich bin einfach immer dahin gegangen, wo es halt gerade so mich hingetrieben hat, so ungefähr. Ja. Und ich finde es Wahnsinn, wie weit du schon gekommen bist in dem Alter und deswegen... Für ich von außen würde sagen, hey, da ist schon richtig viel gut gelaufen, dass du jetzt an dem Punkt, in dem Alter bist.
Oh, danke schön. Das ist echt lieb zu hören. Danke. Danke, danke, danke. Aber wie du auch sagtest, du hast dich so treiben lassen. Das ist aber auch, ich glaube, in dem Alter, das, was man einfach mal machen darf und auch machen soll. Also das, wo es dich gerade hinzieht, einfach machen. Auch einfach mal sagen, okay, fuck it. Ich habe Bock auf eine Woche, keine Ahnung. Einfach mal einen Spontanurlaub machen, ich weiß es nicht. Einfach das machen, wonach dir ist, das ist auch voll wichtig, ne? Und auf dein Herz hören, gerade in der Zeit. Ich finde so, das ist, eigentlich ist es ja auch ein geiles Alter, weil du hast nicht mehr dieses extrem Junge. Man weiß schon, gut, da ist ein erwachsener Mensch vor dir, aber du bist halt immer noch so, dass du darfst diese Findungsphase noch haben. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass jemand dafür kritisieren würde oder so, ne? Wenn du mit 25 noch ein bisschen am Ausprobieren bist.
Ja. Ja, aber ich war in dem Alter so von Grenzen umgeben mit einer Essstörung, dass ich eigentlich nichts wirklich genießen konnte.
Ja, das ist scheiße.
Wenn ich irgendwo am Strand war, dann war das permanenter Stress. Und deswegen, also ich hätte diese Phase, hätte die deutlich mehr genießen können, wenn es nicht damals so gewesen wäre. Und jetzt denke ich mir, es ist schon alles gut gelaufen. Also bei mir ist es, ich bin auch absolut im Reinen mit der Essstörungssache, dass das mir passiert ist. Aber ich denke mir schon manchmal, boah, ey, hätte ich das nicht gehabt, hätte ich die 20er deutlich anders erleben können. So.
Das denke ich mir aber auch oft. Und es ist halt aber auch einfach ein Fakt. Es ist wirklich in dem Sinne einfach ein Teil, den man, ja, ein Teil einfach an einem Lebensabschnitt, den man verschwendet hat. In dem Sinne halt schon, auch wenn du im Nachhinein was draus gelernt hast, aber in dem Moment ist es halt schon irgendwo eine Verschwendung, weil du halt nicht aktiv am Leben teilnimmst oder einfach genießt und einfach machst. Ne? Weil wie du jetzt sagst, man lässt sich mal treiben. Du lässt dich ja nicht treiben in dem Moment. Da bist du einfach komplett essgestört. Fremdgesteuert, ne?
Ja.
Das ist ja keine eigene Entscheidung, sondern es geht alles nach der Essstörung. Du richtest dein Leben auch komplett danach aus.
Und das meinte ich auch mit diesem treiben lassen im Sinne von, ich habe nicht selber mein Leben gestaltet, sondern ich habe einfach das gemacht, was meine einzige Handlungsmöglichkeit war, irgendwie kannst du verstehen, in meinem begrenzten Handlungsmöglichkeit.
Ja, total.
Habe ich das halt gemacht, was nur am ehesten gegangen ist, ohne dass es unmöglich für mich war. So. Ja. Und wann hat bei dir das dann, das würde mich interessieren, angefangen, dass du gesagt hast, ich reflektiere mich jetzt selber.
wann habe ich denn gesagt, ich reflektiere mich jetzt selber? So direkt habe ich es damals nicht gesagt. Das ist dann im Nachhinein das gewesen, wo ich gemerkt habe, gut, das brauche ich eigentlich. Das war halt da, wo ich angefangen habe zu sagen, okay, ich will gesund werden, ich will keine Essstörung mehr haben. Ne? Das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich mich hinterfragen und den Mut muss ich jetzt haben und muss auch echt zulassen, das zu fühlen, was dann rauskommt. So. Und das war verdammt hart. Und wann das angefangen hat, das war jetzt ziemlich genau vor 3,5 Jahren. Mhm. Ziemlich genau.
Und wie hast du da so die ersten Schritte gemacht? Also was waren so die ersten Dinge, wo du gesagt hast, okay, damit kann ich jetzt anfangen?
Ich habe damit angefangen, dass ich zum ersten Mal Leuten in meinem Umfeld gesagt habe, dass es mir extrem schlecht geht mit der Essstörung, dass ich total schwer davon loskomme. Und ja, das war total schlimm. Ich habe mich total entblößt gefühlt und es war mir peinlich bis zum geht nicht mehr. Also ich weiß auch heute gar nicht mehr, warum ich mich da so schlimm für geschämt habe. Aber ich habe da zum ersten Mal einfach eingesehen, dass ich krank bin. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, jetzt erzähle ich es den Leuten. Weil ab da war dann für mich klar, ich ziehe durch. Weil wenn du das immer als Geheimnis hast für dich, dann hast du immer die Option, irgendwem zu sagen, ey, ich habe halt doch keine Zeit, du ziehst dich zurück und machst genau den gleichen Müll. Aber ab da, wo du ehrlich zu den Leuten bist, da nimmst du dir einfach diese, ja, da war dein Ding noch durchziehen. So, dann wissen Leute Bescheid. Und das war für mich der erste und wichtigste Schritt, glaube ich, dass ich gesagt habe, okay, ich gestehe es mir ein und auch meinem Umfeld jetzt. Ich sage jetzt einfach, was los ist und dass ich ja gesund werden muss und dass es verdammt schwer ist und dass es mir echt scheiße geht.
So schön, dass du das jetzt sagst, weil das ist auch exakt meine Erfahrung noch, was ich schon ganz oft im Podcast und überall gesagt habe. Das Allerwichtigste war für mich, es einmal und egal wem sagen, auszusprechen und dann Schritt für Schritt einfach offen damit umzugehen und es anderen zu sagen, um es auch für mich selber laut zu sagen.
Ja, und das ist schon alleine voll der heilende Prozess, das einfach für sich selber schon einmal laut zu sagen. Genau. So. Das war, ich hatte heute erst einen Vortrag gehört, aber ab dem Moment, du verarbeitest immer passiv. Ne? Du bist halt irgendwie, ja, diese Opferrolle, sage ich mal, von der Bulimie, weil du bist davon gesteuert. Und ab dem Zeitpunkt, wo du es offen aussprichst, dann gehst du ja auch aus der Opferrolle, sondern du bist aktiv. So, und da kannst du was machen. Und das ist einfach für einen selber total wichtig. Und halt, ich finde es halt auch einfach wichtig, ich glaube, Bulimie lebt auch ganz viel von Scham und von Geheimhaltung. Also dadurch geht es dir wieder schlecht und du denkst, okay, kacke, ich bin irgendwie in diesem Kreis gefangen und du machst es noch einmal eher durch dieses Schamgefühl. Und deshalb ist es wirklich, würde ich jedem echt ans Herz legen, weil da gibt es überhaupt nichts, wofür man sich schämen muss. Und ich will gar nicht wissen, wirklich, wie viele Frauen oder auch Männer oder Betroffene im Allgemeinen Bulimie haben und es einfach niemandem sagen. So, das, ich glaube, das sind wirklich total viele Menschen, von denen man das überhaupt nicht weiß.
Da zu dem Thema würde mich was interessieren oder deine Sicht interessieren, und zwar Thema Diagnose und wann bin ich essgestört? Weil das ist ein Punkt, der bei mir, das ist bei mir so ein Wunderpunkt, da, wo ich ganz aggressiv werden könnte. Ja. Weil ich mache ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, auch eine Therapieausbildung.
Ach geil, das ist ja cool.
Nebenzu, und da geht es ja immer um Diagnosen und ich finde dieses Diagnosesystem in Bezug auf die Essstörung so schrecklich, dass ich richtig sauer werden könnte bei dem Thema.
Ja.
Wie geht's dir da so? Ich will jetzt nichts vorwegnehmen, habe ich ein bisschen schon.
Aber alles gut. Du kannst es schneiden, falls ich mich jetzt zu krass im Ton vergreife. Nee, ne?
Du kannst dir alles sagen, was du möchtest.
Okay, super. Super, super. Grottig. Ich finde allgemein dieses... Ich finde das ganze Diagnosensystem schon grottig in Deutschland. Ja. Und ich habe Sachen da auch erlebt, auch gerade in der Klinik. Dann, keine Ahnung, alle 18-Jährigen, die ritzt sich oder verletzt sich selbst. Ritzen ist ein doofes Wort, aber man verletzt sich selbst. Der hat wohl Borderline. Okay. Ja, und ab dem Moment, wo dieser Mensch diese Diagnose kriegt, weil das teilweise auch einfach unreflektierte Menschen sind, was auch okay ist, mit 18 kann man noch nicht so reflektieren, wie halt später im Leben. Dann denken die, okay, ich habe jetzt halt Borderline. Dann muss ich jetzt zu Hause sitzen und bin todkrank. Nein, auch wenn eine Persönlichkeitsstörung echt kacke ist. Ja, aber du kannst immer was an deiner Situation ändern, wenn du nur aktiv willst. Und das kann nicht funktionieren, wenn irgendwer sagt, du hast eine Diagnose, also bist du krank, und der Mensch sagt, okay, ich bin krank. Du musst halt immer den Menschen das an die Hand geben, dass sie auch was ändern. Und gerade bei Essstörungen, oh, das war so lustig, das war überhaupt nicht lustig, wo ich ins Krankenhaus gekommen bin, da hatte mein Vater noch beim ersten Mal angerufen und hat dann auch gesagt, meine Tochter hat Bulimie. Und das erste, was die Ärzte sagen, wer hat das denn diagnostiziert? Und er sagt, Entschuldigung, das sieht man. Sie kotzt hier in dem Zimmer in Eimer und frisst Unmengen. Da brauchen wir aber noch mal eine vernünftige Diagnose. Und ich denke so, du brauchst ja noch keine Diagnose. Wenn der Mensch die ganze Zeit am Essen und am Kotzen ist, hat er definitiv eine Essstörung. Allein bei Anorexie, ich weiß gar nicht, was der BMI-Richtwert ist. Du kriegst ja tatsächlich das nur bescheinigt mit einem gewissen niedrigen Gewicht.
Ja.
So, und das finde ich so fatal. Erstmal haben Leute das Gefühl, ich bin nicht krank, ich werde nicht ernst genommen, weil ich wiege vielleicht noch ein bisschen mehr. So, und dann auch, es ist im Kopf. Du kannst ein gesundes Gewicht haben und du machst dir immer noch um jede Mahlzeit Gedanken. Deine Gedanken kreisen ums Essen. Du bist immer noch so krass eingeschränkt in deiner Lebensqualität. Und da hilft dir dann keiner, weil du nicht mehr auf Schema XY passt oder die Krankenkasse, ja, die bezahlt deine Therapie nicht, weil dein BMI ist ja in Ordnung, also bist du noch körperlich gesund. Wo ist denn das Problem? Ich finde Diagnosen schwierig, weil sie stigmatisieren. Ich sage nicht, es ist ein Grundprinzip, also vom Grundprinzip was Schlechtes. Ich finde, es kann helfen, Licht ins Dunkel zu bringen, ja, wenn du weißt, das ist das Störungsbild. Ich spreche auch extra nicht von Krankheiten, sondern Störung, weil eine Störung ist meiner Meinung nach was, wenn ich eine Fernsehstörung habe, dann... Ja,
das habe ich auch gesagt.
Ja, so, wenn ich eine Fernsehstörung habe, dann versuche ich selber, die Antenne zu drehen. Wenn ich es nicht kann, hole ich mir wen von außen, der das für mich machen kann, mit dem ich dann zusammenarbeite, ja. Aber eine Störung, da kann ich aktiv was machen und das finde ich super. Und das sollte man auch tun. Und ich finde, Diagnosen nehmen einem das total oft weg, stigmatisieren. Und gerade bei Essstörungen, das fällt so individuell aus. Also der Weg, krank zu werden, ist individuell. Deine Krankheit an sich entwickelt sich individuell. Und da kann man nicht mit Diagnostika kommen. Also ich finde es grauenhaft. Und das war ja auch, also in der Therapie habe ich damit wirklich schlimme Erfahrungen gemacht und war auch selber total gefrustet. Weil, ja, das waren alles echt Stigmata, die man aufgedrückt bekommen hat. Und wie gesagt, Diagnosen finde ich,
ja,
das ist so scheiße. Du kannst nicht sagen, der Mensch hat das erlebt und so verhält er sich, also ist er für die Diagnose.
Das ist so schön, dass du das sagst.
Ach, ja.
Weil ich finde das so schlimm. Das war ja bei mir auch so lang ein Problem, weil ich gedacht habe, ja, okay, was habe ich denn eigentlich so? Ich habe ja eigentlich nichts. Ich habe weder Bulimie, also weil ich halt nicht... da muss man ja in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Anzahl an Malen sich übergeben.
Ja, so. Das ist auch so geil, ne? dass du, ja, nee, ich meine, du hast ja einmal weniger gekotzt. Und ja, ich
noch, genau.
Ey, das ist so dumm, ja.
Oder ich bin ja auch nicht so dünn, keine Ahnung, ich habe keinen BMI von 16 oder was auch immer. Ja. Also dünn genug bist du auch nicht und dick genug bist du auch nicht, dass es für Binge-Eating reicht sozusagen. Ja. Und wenn man von jedem Topf ein bisschen was mitnimmt, dann ist man ja eigentlich gar nicht essgestört. So.
Ja, eben, dann bist du ja schon wieder gesund und
warum
jammerst du denn so rum? Ne?
Genau.
Ja.
Und dadurch, glaube ich, ist die Dunkelziffer so extrem hoch, weil Leute es auch selbst einfach nicht anders einordnen können, weil es in der Gesellschaft nicht anerkannt ist und bekannt ist so.
Ja, und das Schlimme finde ich dann noch, dass halt einfach extreme Vorurteile kann ich keinem verübeln. Man hat halt seine Bilder am Kopf, ne? Das eine ist die Dunkelziffer, wie du schon gerade gesagt hast, die ist garantiert extrem hoch. Und was ich halt auch extrem schlimm finde, die Dunkelziffer, und dann hast du dazu noch diese verkehrten Bilder, die die Gesellschaft einfach in Bezug auf Essstörungen hat im Kopf. Und dann denkst du ja noch weniger, dass du irgendwas hast.
Ja.
So, und das, ja, also Diagnosen, ganz doof.
Sehr schön. Haben wir uns einmal Luft gemacht hier.
Ja.
Ja, wie hat es dann eben ausgeschaut, als du angefangen hast, dich nicht mehr zu übergeben? Weil ich vermute, nach einer gewissen Zeit war das ja das Ziel von dir.
Ja.
Oh, hast du dann zugenommen und wie bist du damit umgegangen? Wie lief das alles so?
Das war mega schwer, damit umzugehen. Da will ich auch keinem was vormachen. Das ist richtig hart. Da ich habe Ich habe sehr schnell tatsächlich um die 10 Kilo zugenommen. Das ging auch von jetzt auf gleich. Ich habe das so direkt gar nicht mitbekommen. Also ich habe schon gemerkt, okay, nimmst zu. Irgendwie habe ich das schon gemerkt. Aber ich habe nie gerne zum Beispiel nackt geduscht, weil ich meinen Körper abgelehnt habe. Ich habe mich jetzt in den Spiegel angeguckt und dachte, oh, das sieht schön aus, sondern es war mir immer schon einfach suspekt, was ich da gesehen habe. Deshalb hat es für mich gar nicht so den Unterschied gemacht. Ich habe am Anfang schon gemerkt, ich darf nicht mehr wiegen und bin halt lange nicht auf die Waage gegangen. Und immer, wenn ich dann irgendwo anders eine Waage hatte, habe ich das natürlich getriggert und bin raufgestiegen. Und das war dann ja um die 10 Kilo auch echt in, keine Ahnung, 5 Wochen, also echt schnell auch.
Oh ja.
Und das erste Mal, das war schon so ein kleiner Rückschlag. Da habe ich gesagt, okay, das muss wieder runter. Das ist zu viel, damit kann ich nicht. Das war scheiße. Und ich glaube, ich habe da auch echt, also einen Heulanfall hatte ich sowieso bis zum geht nicht mehr. Und ich glaube, war halt 2 Tage auch wirklich negativ. Und dann irgendwann dachte ich auch, ey, alles wieder von vorne, das Ganze wieder abnehmen. Nein, das bringt's nicht. Und ganz im Ernst, ja, du hast jetzt zugenommen, ja, du fühlst dich scheiße. Aber im Endeffekt hast du auch nur zugenommen. Ändert das gerade was an deinem Leben? Und ich habe dann auch gemerkt, nee, es hat sich nichts verändert. Die Sicht, wie ich mich gesehen habe, hat sich anhand von einer Zahl auf der Waage verändert. Aber mein Umfeld war genauso zu mir wie davor. Ich habe genauso gearbeitet wie davor, bin ich sogar noch besser, weil ich auch einfach mehr Energie hatte. Und habe dann einfach gemerkt, okay, das gehört scheinbar dazu, weil gesund werden ohne Zunahme, das musst du einfach schaffen. Und heute sage ich immer, es ist total gut, dass man zunimmt, weil wenn du das einmal überstanden hast und dann wirklich darüber dieser Zahl, dann kann dir eigentlich so schnell nicht mehr irgendwas anhaben in der Richtung, weil das hast du dann einmal geschafft. Und das ist extrem schwierig und da will ich auch nicht lügen oder irgendwie sagen, oh, das schafft man schon und dann muss man nur an sich selbst glauben und sich 3-mal am Tag sagen, du bist super. Das kann einen richtig kaputt machen erstmal und das ist auch normal, weil das ist einfach die Horrorvorstellung von den meisten Essgestörten, ne? Dass du einfach so schnell so viel zunimmst. Und ich habe natürlich auch Angst gehabt, oh Gott, hört das jemals wieder auf? Und wie werde ich noch zunehmen? Ja, aber ich habe mich dann einfach dafür entschieden, dass es jetzt sein muss und dass ich da jetzt durch muss und dass es an und für sich nichts ändert. Und ja, ich habe dann gemerkt oder mich auch dazu entschieden, dass ich das jetzt akzeptieren lernen will, weil das einfach für mich wichtig und richtig ist.
Ja, das ist auch, glaube ich, mit der entscheidende Punkt, diese nachdem, dass man sich äußert, also nach außen hin öffnet, dass man auch akzeptiert, dass alles, was vorher das Ziel war, nämlich diese Fixierung auf den Körper und das Gewicht und das Äußere, dass das jetzt absolut wegfallen muss. Ja. Dass, solange man das macht, wird es nicht weitergehen in Richtung, ich kann jetzt meine Störung beheben.
Genau.
Ja. Aber das, ich kenne das und es ist extrem schwer und das war auch für mich mit der schwerste Punkt zu akzeptieren, dass ich jetzt alles in der Richtung weglassen muss. Ja. Sonst, ja, und es ist aber auch das Wichtigste. Und das ist dadurch verschieben, glaube ich, viele immer das nach hinten, dass sie das Thema angehen. Das ist auch deine Erfahrung.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch das, was ich immer so von Leuten dann höre natürlich, ne? Man verschiebt es nach hinten und ich lasse mir noch Zeit, aber wie du schon gesagt hast, du musst einfach das hinter dich lassen, worauf du dich die ganze Zeit fixiert hast. Und heute, mir geht es total gut ohne Waage, wirklich. Also ich will auch keine Waage mehr in meinem Leben haben. Wofür? Ich bin gesund, mir geht's gut und ja, ist einfach eine Fixierung natürlich, die auch da ist. Bringt dir aber nichts. Aber wie gesagt, das musst du halt erstmal wirklich akzeptieren lernen. Und es ist mega schwer. Ich glaube, das ist somit einer der schwersten Dinge beim Genesen. Einfach, du musst dich selber so akzeptieren, wie du bist. Das ist natürlich ein mega langer Lernprozess und dazu gehört halt auch einfach, dass du ein natürliches Gewicht hast, ein gesundes Gewicht, was du auch einfach brauchst, was dein Körper braucht, um durchs Leben zu streiten. So. Und
wie hat sich das jetzt so eingependelt in den letzten 3,5 Jahren bei dir?
Mit dem Gewicht?
Ja.
Mittlerweile, also ich ernähre mich vegan halt, aber aus ethischen Gründen ist ja damit absolut nichts zu tun.
Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zurück, weil da bin ich sehr gespannt.
Gerne. Ja, sehr gerne. ich weiß, was ich genau wiege, weiß ich nicht. Das letzte Mal, wo ich mich gewogen habe, ich sag vorab, ich sag halt immer ungern Zahlen, weil ich kenne das von mir.
Ja, ja.
Genau, man vergleicht sich immer total, ne? Ja. Und wie gesagt, zwei Leute können total gleich aussehen und komplett unterschiedliches Gewicht haben, so. Aber mittlerweile halte ich komplett mein Gewicht. Also ich merke ja, ich habe seit einem Jahr dieselbe Kleidergröße, seit einem Jahr, man merkt es einfach, also da hält sich alles. Ich esse mal mehr, aber intuitiv dann auch an anderen Tagen weniger, das gleicht sich einfach aus. Und ich da halt auch gelernt habe, dass ich überhaupt keine Angst haben muss und dass mein Körper einfach weiß, was er braucht. Und das signalisiert mir das auch schon. Ja, ich habe irgendwann aufgehört, meinen Körper zu übergehen. Ich habe dann gegessen, wenn ich einfach wirklich Hunger habe. Habe natürlich auch durchgeatmet, überlegt, okay, hast du gerade wirklich Hunger oder hast du gerade Stress? Ne? Auch ein bisschen rausfinden, was ist gerade emotionaler Hunger oder ja, das Bedürfnis, sich vollzustopfen und was ist wirklich körperlicher Hunger? Habe bei körperlichem Hunger angefangen zu essen, habe mir Zeit genommen und mittlerweile, das ist komplett auf einer Schiene. Also das hat sich eingependelt und da hält mein Körper auch ein gesundes Gewicht automatisch.
Das ist also richtig schön zu hören, dass ja. Du auch so zum intuitiven Essen dann gekommen bist.
Ja.
Weil das ist so für meine Erfahrung, dass die einzige Möglichkeit, langfristig aus einer Essstörung rauszukommen und sich
denk nicht. Denke ich auch.
Ja, siehst du auch so.
Ja.
Nicht wieder in irgendeinen Plan reinzugehen mit dreimal am Tag und so.
Ja.
Das ist ja das nächste Thema, wo wir mit Kritik anfangen können, aber, aber gut, wir bleiben im Positiven beim
Intro. Ja, genau.
Und ja, erzähl mal, wie sich deine vegane Ernährung oder der Umstieg auf die vegane Ernährung so gestaltet
ja.
hat. Ich vermute, dass du in deiner Essstörungszeit nicht vegan gegessen hast.
Nee, also ich muss davor sagen, ich glaube, da war ich 15, da wollte ich mal Veganer werden, weil ich das immer schon toll fand. Aber ich habe das irgendwie 2 Monate durchgezogen. Vegetarier war ich aber tatsächlich schon sehr früh. Wie kam das? Also in der Bulimiezeit habe ich tatsächlich ganz am Anfang sogar auch Fleisch dann gegessen und wieder erbrochen. Also alles tatsächlich. Und dann in der Bulimie habe ich dann, ja, da dachte ich nur so, das was machst du eigentlich so? Das ist, klar, es ist eine Krankheit, aber dafür leiden gerade wirklich Lebewesen. Habe halt immer mehr auch angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und habe mich da schon schlecht gefühlt dafür. War mir aber noch relativ egal, weil alles für die Krankheit in dem Sinne. So, und ich habe dann halt irgendwann einfach gemerkt, dass es mir total gut tut, unverarbeitete Lebensmittel zu essen. So, ne? So natürlich, wie es halt irgendwie geht, so unverarbeitet wie möglich. Und habe dann damit einfach angefangen, habe halt viel mit Gemüse gemacht, Vollkornprodukten. Also am Anfang habe ich noch Angst vor Kohlenhydraten gehabt, aber später habe ich halt gemerkt, es ist auch Schwachsinn. Habe dann einfach ja vollwertig gegessen, habe gesund gegessen, also in dem Sinne gesund, sage ich jetzt einfach mal, dass ich mich auf vollwertige, natürliche Lebensmittel konzentriert habe. Und das hat total dazu beigetragen, dass ich ein natürliches Hunger- und Sättigungsgefühl entwickeln konnte. Einfach weil es fehlt einfach viel an Zusatzstoffen, was für deinen Körper gut ist, wenn der halt eh total verwirrt ist von diesem jahrelangen Hungern, Fressen, Kotzen und so, was ihn total durcheinander bringt. Und dann habe ich mich halt auch ethisch mit dem Thema immer mehr auseinandergesetzt und habe halt gemerkt, dass es mir total gut tut irgendwie. Früher war ich halt immer der in der Schule scheiße, ihr seid alle doof gerufen hat und sich verweigert hat. Und heute denke ich so, das ist so ein bisschen auch meine Art des Protestes, aber des guten Protestes. So, ich stehe nicht rum und schreie, ihr seid alle scheiße, sondern ich überlege, was will ich eigentlich von der Welt, was würde ich mir für die Welt wünschen. Und da würde ich mir schon wünschen, dass man achtsam mit sich umgeht und vielleicht auch dreimal überlegt, okay, brauche ich jetzt wirklich die 1-Euro-Wurst vom Discounter oder kann ich es auch einfach weglassen? Und ich habe für mich dann gemerkt, ich kann es weglassen, es tut mir sogar gut. Also ich achte auf vollwertig Essen und ja, einmal quer durch den Gemüsegarten immer. Aber ja, es war einfach schön. Und ich habe dann auch gemerkt, es spiegelt so ein bisschen mein Wesen wieder, weil ich möchte nicht, dass andere Lebensformen leiden müssen. So in keiner Hinsicht einfach. Ich möchte das nicht unterstützen. Und es hat mir ein total gutes Gefühl gegeben, weil ich halt auch das Gefühl hatte, ich tue was Gutes, auch beim Essen noch. Ja, und dann irgendwann ist aus diesem Experiment, ob es dann klappt, einfach, ja, ist einfach auch eine Lebenshaltung oder ein Lebensstil mit geworden. Und ja, genau. Also hat sich auch durch die Essstörung tatsächlich entwickelt.
Schön. Würdest du sagen, während der Essstörungszeit wäre es für dich irgendwie möglich gewesen, irgendwas wegzulassen, aus ethischen Gründen?
Am Anfang in der Bulimie, nein. Absolut nicht. Das war auch hart, ey. Ich hatte immer so Schiss, dass ich dann irgendwie angesprochen werde, warum ich denn jetzt Wurst gekauft habe oder, ne? Das ging nicht. Das war auch so komisch. Also da habe ich halt auch gemerkt, wie abstrus das ist, weil ich ja wirklich, ich weiß nicht, so 13 oder so Vegetarier schon geworden bin und halt auch wirklich auf die Überzeugung, ich wollte kein totes Tier essen. Und das war dann wie so ein Schalter und keine Ahnung, immer diese weißen Brötchen mit richtig dick Butter und Wurst drüber oder so. Das ist ganz komisch und das war für mich in dem Moment wirklich nicht möglich. Ich ging durch den Supermarkt und diese ganzen Sensoren, boah, geil, fettig, reinbeißen, cool, überhaupt nicht nachgedacht, in eine Tasche, ab zur Kasse, gekauft, gegessen und erbrochen. Das kam halt wirklich erst später, wo ich dann aktiv auch was dagegen machen wollte. Und da habe ich auch so tatsächlich angefangen zu reduzieren. Ich habe erst geschaut, dass Essbrechanfälle ohne Fleisch dann sind, dass ich wenigstens das versuche zu reduzieren und habe dann gesagt, gut, wenn ich es schon machen muss, dann bitte ohne, also mit so wenig tierischen Produkten, wie es irgendwie möglich ist und habe dann da halt versucht, mich nicht zu sehr unter Druck zu setzen, aber ja, da halt auch wenigstens in dem kranken Rahmen das auszuleben, wofür ich eigentlich einstehen möchte, habe ich da schon angefangen mit. Aber am Anfang, das war für mich absolut nicht möglich und vielleicht auch an viele Leute, ich höre mal von vielen, oder ich habe von vielen oft gehört, ja, wenn du in Fressanfällen Wurst und Käse isst, dann ja, da bist du ja eh kein, also nur vegan für die Essstörung ist die Überzeugung gar nicht so groß und das stimmt einfach nicht. Das kann man so einfach nicht pauschal sagen. Und ich finde es mal gut, wenn Leute das probieren und wenn es in einem Essanfall oder so dann mündet und es geht schief, dann sollte man sich dafür auf keinen Fall schlecht fühlen, weil das ist einfach eine fiese Krankheit, was passiert und das ist ein langer Weg daraus.
Mir hat da genau in diesem Punkt immer geholfen, so diese Denkweise, und das zeigt das, was du jetzt sagst, auch wieder, dass es einfach zwei Stimmen gibt und ja, im Kopf. Und die eine Stimme ist die gesunde Stimme. Das ist eigentlich die, die du selber auch nicht wirklich bist, aber die zumindest dir das sagt, was aus deinem Inneren kommt. Und ja, diese Essstörungsstimme. Kennst du diese zwei Stimmen?
Total.
Und die Essstörung,
ja,
das hat nichts mit dir zu tun, sondern das ist ein Muster, das irgendwo entwickelt worden ist, woraus dann diese Stimme gekommen ist, die dir Sachen sagt, wo du am Anfang noch denkst, das bist du, mit der Zeit, wenn du heilst, aber feststellst, okay, das ist die Essstörungsstimme und da hast du nicht die Wahl zu sagen, also dann nehme ich lieber nicht den Käse, sondern du bist diese Stimme einfach ausgeliefert in dem Moment. Ja. Und wenn man, für mich, mir hat es einfach geholfen zu sagen, okay, jetzt ist die Stimme wieder da und selbst wenn ich die jetzt noch habe, manchmal, dann kann ich das durch das, dass ich mich davon distanziere und sage, das gehört halt da dazu, auch von der Schuld irgendwie befreien, die dadurch entstehen würde.
Ja, absolut. Und das ist schön, dass du das sagst. Ich würde da kurz einen kleinen einen kleinen Bogen schlagen, oder wie man das nennt. ich habe dann damals immer gesagt, man hat seine eigene Stimme, aber die ist unglaublich leise. Allein dadurch, dass du so krank geworden bist. Du hast wahrscheinlich einen sehr geringen Selbstwert oder so. Du kannst dich selbst nicht annehmen. Du redest selber nicht gut mit dir selbst und deswegen ist deine Stimme total leise. Und gerade wenn du gesund werden willst, geht es darum, auf dich zu hören und somit auf deine Stimme zu hören. Und irgendwann, ich habe dann irgendwann gesagt, vielleicht ist die Essstörung gar nicht leiser geworden, aber ich kann mich mittlerweile hören. So, du wirst selber lauter. Und es ist dann schon so, dass am Anfang manchmal hatte ich so das Gefühl, die beiden Stimmen, die waren jetzt gleich laut. Und ich hatte da aber immerhin die Chance, mich zu entscheiden. Auch wenn es noch schwer war, hatte ich dann irgendwann schon die Kraft zu sagen, aktiv, nein, mache ich nicht.
Ja, sehr voll schön. Voll schön, weil das ist ja genau der Weg, den man irgendwie gehen muss. Erstmal zu verstehen, dass die eine, die böse Stimme sozusagen man nicht selber ist. Ja. Dann zu erkennen, welche Stimme bin ich denn eigentlich?
Ja.
Dann sich von der bösen Stimme langfristig irgendwie loszusagen und sie leiser werden zu lassen und die eigene Stimme irgendwie lauter werden zu lassen. Das ist eigentlich mega schön. Ja.
Ja, ist es auch. Und es ist ein tolles Gefühl, sich selber zu hören. Also zu hören, was du wirklich willst, ist wirklich schön.
Also ich finde, dieses Gespräch ist schon wieder für mich total, total aufbauend irgendwie. Oh. Also ich finde es halt mega gut. Ich habe vorhin
das ist schön.
Eine Story gemacht, wo ich mir gedacht habe, hey, mir, jetzt sage ich es mal, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Aber
das ist doch toll.
Es ist so schön, wenn wir uns zusammentun, weil man, da merkt man richtig so, die Muster sind so ähnlich, auch wenn jeder was anderes erlebt hat. Und die Wege sind auch irgendwo ähnlich, die Erfahrungen, die man macht.
Ja.
Dass es einfach total wichtig ist, das zu teilen, um zu sehen, okay, wo kann ich für mich was mitnehmen von jedem?
Genau.
Für meinen eigenen Weg zurück zu mir selber, so.
Ja.
Mich
ja.
wieder kennenzulernen.
Definitiv.
So, was würdest du sagen, wo stehst du jetzt gerade im Moment? Mit dir, mit deinem Weg?
Ich stehe im Moment an einem Punkt, an dem ich mich zum Beispiel auch echt gut fühle. Mhm. Und aber auch schon manchmal ein bisschen unsicher bin, weil ich halt jetzt das Gefühl habe, du hast so viel gelernt und kannst auch mit deinem Wissen schon echt viel anfangen. Und jetzt habe ich halt das Gefühl, zum ersten Mal bewusste und aktive Entscheidungen zu treffen. Also sonst, die Arbeit, du nimmst halt irgendwie die, wo die halt gerade den suchen, wo du keine Ausbildung für brauchst. Also halt immer das, was du kriegen kannst. Und jetzt merke ich halt, ich kann und möchte mein Leben aktiv gestalten, ne? Und jetzt wirklich überlegen, was will ich? Und das verunsichert mich natürlich schon, weil es auch irgendwie eine neue Situation ist für mich, definitiv. Aber es fühlt sich auch gut an, weil ich mache einfach das, worauf ich auch irgendwo Bock habe, auch mit Instagram nebenbei zum Beispiel. Das mache ich einfach, weil es mir wirklich Spaß macht und weil es mir ein total gutes Gefühl gibt. Und dadurch, keine Ahnung, ich lerne tolle Leute wie dich kennen oder wie Juliane. Das ist einfach nochmal so der Zuspruch, dass du dann auch merkst, ey, das ist richtig. Das ist kein Quatsch, das du da machst. Genau. Und
für dieses Energiegefühl.
Ja.
So, boah, hier bin ich richtig.
Genau, und auch so schöne positive Energie. Und davon spüre ich halt total viel. Und ja, das Einzige ist halt so, dass ich jetzt merke, okay, du musst dich halt entscheiden, jetzt im Leben so ein bisschen, was du wirklich möchtest. Ne? Und Entscheidung treffen ist einfach schwer, finde ich. Ja. Ja, und das muss ich, glaube ich, auch. Ja, da habe ich auch noch ein bisschen was zu lernen auf jeden Fall oder auch konsequent Entscheidungen zu treffen. Aber ich denke, da bin ich auf einem guten Weg und auf meinem allgemeinen Weg. Der Weg ist lang, aber ich laufe, glaube ich, straight in der Mitte. Also da komme ich gerade nicht von ab, das ist ganz gut.
Du fühlst dich gut im Moment mit dir und deinem Essen und
ja.
Du bist zuversichtlich.
Auf jeden Fall. Also da ist auch jetzt auch noch in letzter Zeit, da ist so viel passiert. Also da muss ich sagen, ich habe da auch, mein Freund ist total super, was das angeht. Also der ist immer schon das beste Vorbild. Der ist einfach, worauf er Bock hat und schert sich halt um gar nichts. Haben wir in letzter Zeit auch, also all die Sachen, da hatte ich jetzt gar nicht Lust drauf unbedingt, aber ich wollte einfach, habe gesagt, ich will jetzt wirklich alles mal wieder gegessen haben vor der Essstörung. Und auch wenn du musst nicht Pizza essen, wenn du keinen Bock auf Pizza hast, darum geht's nicht, aber es geht darum, dass du keine Angst vor einer lebendigen Pizza hast oder vor einer Tafel Schokolade, dass du einfach Angst verlierst. Und da habe ich dann auch gerade in letzter Zeit nochmal gesagt, okay, einmal zerbeet, ich möchte jetzt einmal alles abarbeiten, bevor ich Angst hatte. Und das hat mir auch nochmal total gut getan, das einfach zu machen. Und mit meinem Essen bin ich wirklich, ja, das geht mir gut damit. Ne? Es ist gar nicht mehr so dieses Hauptthema, oh Gott, was isst du heute, was hat wie viele Kalorien, kann ich das? Ich mache das, worauf ich Bock habe, ich esse das, worauf ich Bock habe und das fühlt sich total super an.
Schön. Freut mich total zu hören, dass es dir so, dass es dir gut geht. Und ich würde mich auch echt mega freuen, wenn du in die Richtung was machen würdest, wo ja. dein Herz dich hinzieht, weil ich glaube, dass wir ganz, ganz viele von dir brauchen, die da einfach anderen helfen.
Ja.
Und ja, es ist einfach was anderes, wenn du irgendwie selber Erfahrungen gemacht hast und die dann teilst, als wenn es irgendwie als Beruf man in die Richtung geht, dass ist einfach was anderes. Und ich glaube,
ja, auch. Definitiv. Du lernst vom Leben und nicht genau. vom Papier oder irgendeinem Beruf oder irgendeinem Lehrer, der dir davon was erzählt. Also jeder stellt doch lieber ein Kfz-Ti ein, der schon 16 Jahre im Beruf ist, als einen 30-fach Doktor ausgezeichneten ja. Maschinenbauingenieur, der nicht einen Tag in der Werkstatt gearbeitet hat, so weißt du?
Ja.
Das ist dann einfach so, das merkst du den Leuten auch an. Du merkst das, was dahinter, du merkst das halt Hand und Fuß, wenn die was sagen und wenn die was machen. Ja. Und ich bin halt auch der Meinung, das, was wirklich aus dem Herzen kommt, das wird immer es wird immer irgendwo ankommen. Du weißt zwar nicht genau wo, aber es wird einen Anklang finden. Und dann weißt du einfach, das ist verloren, weil ja, da ist so ein Stück Seele, die du auch so ein bisschen in die Welt lässt, ne? Oder die du so rauslässt. Und es kommt halt irgendwo an und es ist einfach total toll.
Und da, die Heilung, die du auch bei anderen bewirken kannst, ja, die findet auch bei dir dann statt. Das ist nicht so ein wir sind getrennt Ding, sondern ja, sobald du mit anderen Kontakt hast und denen irgendwie helfen kannst, kannst du auch dir helfen.
Absolut, absolut. Immer wieder.
Und ja, ja, sehr
schön. Es ist auch ein schönes Gefühl, wenn du einfach, du lebst und du hast 3 Kilo abgenommen, boah, bist du ein toller Mensch, oder du hast gerade jemandem geholfen, dem es wirklich schlecht ging. So, was ist geiler? Und das ist nicht, also immer die zweite Option, dass du mit deinem Handeln, mit dem, was du bist, jemanden glücklich machen kannst. Das ist ein wunderschönes Gefühl und das tut auch einfach total gut. Und das ist ja, klar, man will anderen helfen. Und wie du schon sagst, du erfährst dadurch ja auch Heilung, beziehungsweise du hilfst dir dabei auch automatisch selber, wenn du was Sinnvolles für andere Leute machst.
Ja. Und man bleibt halt auch irgendwo die ganze Zeit an dem Thema dran, finde ich. Und das Gefühl kennst du wahrscheinlich, weil du bist ja schon so lange bei Insta, aber du kannst jetzt dir nicht selber wieder anfangen, in die Tasche zu lügen. So.
Nee, das stimmt, ja. Das
hält einen so ein bisschen on track bei der ganzen Sache und man ist verpflichtet, sich zu reflektieren.
Ja.
Und so entsteht so ein, ja, so eine Dynamik irgendwie, die einfach in eine positive Richtung geht, ist so mein Gefühl.
Ja, auf jeden Fall, würde ich auch genauso unterschreiben. Und ne, wie du schon sagst, so, man kann sich nicht mehr in die eigene Tasche lügen einfach. Ne, du hast dir da auch selber ein ganz gutes Hindernis für den Weg gebaut, ne, auf eine positive Art und Weise. Ja, absolut. Und es ist einfach auch eine Instagram ist auch, kann auch total positiv sein. Also ich stehe vielen Seiten da auch kritisch gegenüber, muss ich sagen. Da vielleicht auch, also jedem, der auch gerade in der Essstörung ist, überlegt euch, was ihr euch in den Feed holt. Ne? Also auch gerade diese ganzen, viele schwingen ja in diese extreme Fitnessszene um oder dieses und das finde ich, es tut mir leid, das könnt ihr alle gerne als Hobby machen, aber keine Ahnung, die ganze Zeit seine Makros zu tracken und dann noch zu gucken, dass hier das Protein stimmt und da kann man ja noch Low Carb machen am Abend und die Kalorien musst du tracken, du musst das sowieso jeden Tag Kalorien tracken, nur so kannst du abnehmen. Das ist für mich einfach der Inbegriff von Essstörung. Ja. So.
Früher war ich essgestört, heute lebe ich den Fitness-Lifestyle.
Ja.
Da kann ich auch nur müde lachen, wenn ich das höre, ey. Absolut, oder sehe mit ihren Muckis dann, also nichts gegen Muskeln und Sport, aber das ist echt, naja, gut. Aber du hast jetzt
auch so ein anderes Extrem.
Ja, absolut. Ja, das hat auch diese Fixierung.
Ja,
diese total. Fixierung, die dann halt, das ist ja nur eine Verschiebung der Fixierung.
Ja.
Wo trotzdem immer noch der Zwang dahinter steht, dass ich mich selber irgendwie kontrollieren muss.
Absolut.
Ja.
Ich finde es halt da nur so schade, weil das ist dann irgendwie als Lifestyle gehypt. So. Und intuitiv, also ich mache auch intuitiv Sport, aber halt wirklich intuitiv und das ist total einfach, weil es mir ein gutes Gefühl gibt, aber dann echt, okay, ich habe jetzt meinen Trainingsplan, ich habe jetzt meinen Essensplan und auch Leute, geht so viel mehr da draußen und trotzdem kann man es ja gerne als Hobbykraftsport machen, so, das will ich hier gar nicht schlecht reden, aber wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen gefährlich, dass das so als Lifestyle propagiert wird und natürlich viele dann denken, okay, das sind ja körperlich gesunde Menschen, da will ich dann hin, einfach ihre Sucht verschieben oder verlagern. Das ist auch ein schwieriges Thema.
Ja, du hast jetzt gerade schon Instagram angesprochen. Wo überall kann man dich finden, wenn man mehr von dir erfahren möchte?
Bis jetzt ja tatsächlich leider nur bei Instagram. Das ist ein bisschen doof. Annie's Brain oder Annie's Brain, annys.brain, B-R-A-I-N. Ich will ja wirklich jetzt mit YouTube anfangen. Und ich wollte es eigentlich letzten Monat schon anfangen. Ja, und dann war der doofe Camcorder kaputt. Aber dann sagte ich, gut, dann hat es halt jetzt noch nicht sollen sein. Ich hoffe, dass es zeitlich klappt, dass ich wieder was Vernünftiges anschaffe. Das ist halt finanziell immer nicht so einfach. Genau, ich habe halt nur Instagram aus dem Grund, weil ich das, was ich mache, auch ja, mit Herzblut ein bisschen mache und da einfach den Überblick halten will. Und ich denke gerade, das könnte ich jetzt mit noch einer Plattform auch einfach schwer gewährleisten, wenn ich jetzt noch keine Ahnung, Facebook hätte und hier und da noch was. Ich habe halt Instagram und habe da halt extra eine E-Mail-Adresse hinterlegt, dass, ja, wenn jemand vielleicht ein persönlicheres oder längeres Anliegen hat, als einfach so eine kurze Instagram-Nachricht aufnehmen kann, dass man mir da halt immer schreiben kann. Und da freue ich mich natürlich auch immer sehr über Nachrichten, weil ja mein Hauptanliegen da auch einfach so ein bisschen der Austausch mit den Menschen ist, ins Gespräch kommt, sich gegenseitig positiv beeinflusst und unterstützt. Genau.
Ich packe auf jeden Fall alles in die Shownotes von dir, also deine dein Instagram-Account, ja, deine E-Mail. Und dann können hoffentlich viele Hörerinnen, wenn sie mehr von dir erfahren wollen, wovon ich jetzt ausgehe, bei dir vorbeischauen. So. Und jetzt zum Abschluss, eine wichtige Frage. Welche Message möchtest du jetzt noch rausgeben? Was ist so das, die Kernmessage, die du gerne den Hörerinnen jetzt zum Abschluss geben möchtest?
Die Kernmessage, die ich allgemein jedem gerne geben möchte, ist: Jeder Mensch ist vollkommen, wie er ist toll, wie er ist, und er hat es nicht nötig, irgendwas sein zu wollen, was er eigentlich nicht ist. Ich glaube, jeder Mensch ist tief in seinem Kern einfach was ganz Besonderes. Jeder ist so individuell und so einzigartig. Und ich glaube, dass jeder Mensch einfach die Macht hat oder auch die Kraft, was ganz, ganz Großes für die Welt zu sein. Und deshalb möchte ich einfach, dass jeder Mensch versteht, dass er nicht alleine ist, dass er toll ist und richtig ist. Ich möchte einfach, dass Leute aufhören zu zweifeln und denken, sie müssen jetzt irgendwie total fit sein oder total schlank sein oder ihren Körper mit anderen vergleichen und dann Kleidergrößen messen, sondern dass man einfach auf sein Herz hört und ja, sein Wesen strahlen lässt und nicht irgendwie an seinem Körper rumpoliert, dass der irgendwie strahlt, weil das ist, glaube ich, der falsche Weg. Ja.
Ja. So, ich lasse deine Message einfach stehen.
Ja.
Und würde sagen, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Gerne, gerne, gerne.
Es war mega inspirierend, auch für mich. Und ja, ich hoffe, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
Absolut.
Und können
ich sage total oft absolut. Ist dir das aufgefallen?
Ich kriege mal die Rückmeldung, ich sage mega. Das macht aber nicht. Absolut und mega sind richtig gute Wörter, würde ich sagen.
Absolut.
Mega. Also ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und können noch irgendwelche gemeinsame Projekte starten. Ja. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen.
Ja, total gerne. Ich habe auch schon Juliane gesagt, wenn das mit YouTube dann losgeht, dann würde ich sie nochmal kontaktieren und dich dann auch einfach, weil ich das schön finde. So, die Interviews sind total toll und das sind ja von uns allen auch Herzensprojekte, denke ich.
Ja.
Ja, da würde ich halt einfach gerne, ich weiß nicht, auch vielleicht mit euch mal zusammenarbeiten in der Hinsicht, aber wir werden da auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Ich glaube, da kann zusammen ganz viel Positives entstehen.
Super schön. Ich bin sofort dabei und ich freue mich total.
Ja, perfekt.
Ja, dann vielen Dank dir für dieses
Gespräch. Ich danke dir.
Gespräch.
So. Ja, und ich wollte mich noch kurz bei dir bedanken für die Arbeit, die du da reinsteckst und die Zeit, die du hast. Und ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich, jemanden zu fragen, er will zu mal ins Interview kommen. Und du bereitest dich darauf vor. Ich meine, ich sitze hier im Endeffekt spontan und habe das Glück, dass du meinen Versprecher einfach noch schneiden kannst. So. Yes. Und du bist ja der Mensch dahinter. So. Ja. Und das von Herzen wirklich ein ganz tiefes Dankeschön. Das finde ich richtig, richtig klasse von dir.
Vielen Dank, das freut mich sehr.
Ja, das muss man dir auch mal sagen.
Ja, vielen Dank. Ich nehme es an, ich nehme es auf.
Super.
Freut mich.
Wenn du jetzt denkst, boah, die Anne, die ist ja richtig cool, von der möchte ich mehr sehen, mehr hören, dann schau unbedingt in die Shownotes. Da findest du den Link zu ihrem Instagram-Account. Und natürlich findest du auch alle Infos zu Juliane dort, über die wir im Podcast gesprochen haben. Und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest, ganz viel Inspiration. Und denk immer dran, du bist nicht allein. Es geht so vielen so wie dir. Und öffne dich und du wirst jeden Tag ein bisschen weiterkommen. Wenn dir die Folge und der Podcast insgesamt gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst, weil vielleicht kann durch dich eine andere Frau den Podcast hören und für sich was mitnehmen. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Deine Kathi von Emmy Rosa.